ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Eine Maske trägt Donald Trump nur, wenn nötig. Das sagte er im TV-Duell Mitte der Woche. Jetzt wäre es bitter nötig, denn der US-Präsident hat sich mit Corona infiziert. Sicher, Trump dürfte eine der besten medizinischen Betreuungen überhaupt bekommen. Aber mit 74 Jahren gehört er bei einer Covid-19-Erkrankung auf jeden Fall zur Risikogruppe. Mal ganz abgesehen davon, dass die Ansteckung ihn in seinem Wahlkampf ausbremst. Und das 4,5 Wochen vor dem Urnengang, zu Beginn der heißen Phase. Klingt fatal. Allerdings, Trump hat wahrlich bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass er vermeintliche Niederschläge anders deuten kann und für sich zu nutzen weiß. Diesmal auch aus Washington, Claudia Buggenmeier.
Irgendwann gestern im Weißen Haus. Hinter diesen Mauern zeichnet Donald Trump eine Rede auf. Da schien Corona für Trump noch nicht so beunruhigend. Das Ende der Pandemie ist in Sicht. Das nächste Jahr wird eines der großartigsten in der Geschichte unseres Landes. Nur wenige Stunden später, mitten in der Nacht, die Eilmeldung. Positiver Corona-Test beim Präsidenten und seiner Frau. Zuvor war bekannt geworden, dass sich eine Mitarbeiterin Hope Hicks infiziert hatte. Sie gehörte wohl zum engen Kreis, der Trump Tipps gab für das Duell gegen Biden. Niemand trug Masken im Raum, als wir den Präsidenten vorbereiteten. Viele fragen sich nun, wie lange Trump schon von der Infektion seiner Beraterin wusste und ob er nicht seinen Termin gestern, um Spenden zu sammeln, absagen hätte müssen. Es wurde als sicher erachtet. Er blieb auf Distanz, die Veranstaltung war draußen, das reichte seinem Team. Der Präsident hat die Gefahr durch das Virus immer wieder abgetan, auch beim ersten Rededuell gegen Joe Biden. Und mit ihm seine Familie, seine Mitarbeiter. Am Dienstag saßen sie alle ohne Maske im Publikum. Ich trage Masken, wenn nötig. Nicht so wie er. Immer wenn man ihn sieht, hat er eine Maske auf. Selbst wenn er 60 Meter von mir entfernt sprechen würde, würde er die größte Maske tragen, die ich je gesehen habe. Trump macht sich über Bidens Wahlkampf ohne die großen Auftritte lustig. Er selbst dagegen keine Scheu vor Massen, kaum Masken, kein Abstand. Jetzt sind alle Veranstaltungen erst einmal abgesagt oder ins Internet verlegt. Trumps Corona-Infektion werde die Wahl beeinflussen, vermutet Politikwissenschaftler John Hudak. Je mehr das Thema Coronavirus in den Nachrichten ist, desto größer kann der Schaden für den Präsidenten sein. Das wird die wichtigste Geschichte in den USA sein in den letzten Wochen vor der Wahl. Das sind keine guten Nachrichten für den Präsidenten. Joe Biden übt sich derweil in Zurückhaltung, wünscht Trump schnelle Genesung. Er selbst und seine Frau wurden am Morgen negativ getestet. Jetzt ist also Biden auf Tour und die mächtigste Demokratin im Kongress mahnt Trump und sein Team. Hoffentlich senden sie jetzt eine andere Botschaft ins Land. Und selbst wenn nicht, dann hat das Land die Lektion gelernt. Der Präsident und die First Lady müssen jedenfalls erst einmal das Weiße Haus hüten, während bekannt wird, dass noch andere Menschen, die dort zu Gast waren, positiv getestet wurden.
Trump, Corona und was nun? Zu etwaigen Folgen der Infektion des US-Präsidenten hat die Leiterin des ARD-Studios New York, Christiane Meyer, diese Meinung.
Schadenfreude ist eines der wenigen deutschen Wörter, die es in die amerikanische Sprache geschafft haben. Aber Schadenfreude ist hier wie dort nicht angebracht. Wer sich über den Niedergang der politischen Kultur beschwert, sollte selbst ein Vorbild sein. Jedoch sind der Umgang des Präsidenten mit dem Virus, sein krasses Missmanagement, sein Herunterspielen der Gefahr, seine Politisierung des Maskentragens jetzt wieder Thema Nummer eins im amerikanischen Wahlkampf. Mit Recht. Der positive Covid-Test wirkt wie eine zynische Antwort der Natur auf seine bizarren Lügen und die endlose Irreführung. Jetzt sieht jeder, nicht mal der Präsident ist immun, auch wenn er ständig die Wissenschaft leugnet und sich selbst für unverwundbar hielt. Das Virus kennt keine Freunde. Eine Botschaft, die hoffentlich bei den Corona-Verharmlosern ankommt. Natürlich wird Trump die beste medizinische Versorgung erhalten. Bei vielen seiner Bürger war das nicht der Fall. Über 208.000 Corona-Tote hier in den USA wiegen schwer und werden ihm nicht nur vom politischen Gegner zur Last gelegt. 32 Tage vor der Wahl stürzt das Land in schwere Turbulenzen. What if? Was wäre wenn? Sämtliche Szenarien werden derzeit durchgespielt. Ersatzkandidaten, Mitleidseffekt, Verfassungskrise. Die Spätfolgen dieser Krise für Amerika und für die Welt sind noch nicht mal in Ansätzen absehbar. Das Virus wütet inzwischen weiter. Wie gesagt, Schadenfreude ist unangebracht. Stattdessen ist Donald Trump zu wünschen, dass er wieder ganz gesund wird, damit die Amerikaner dann ohne schlechtes Gewissen sein politisches Schicksal besiegeln können. In diesem Sinne, gute Besserung, Mr. President.
Die Meinung von Christiane Meyer. Heute vor 30 Jahren, also am 2. Oktober 1990, brachen um diese Zeit die letzten Stunden der DDR an. Um Mitternacht gab es sie nicht mehr. Auch darüber spreche ich gleich mit dem in der DDR aufgewachsenen Regisseur Andreas Dresen. Zunächst aber wollen wir uns nochmal erinnern. Wie war das eigentlich damals, heute vor 30 Jahren? Stefan Stuchlik hat Zeitzeugen getroffen, die die Wiedervereinigung nicht nur erlebt, sondern auch mitgestaltet haben.
Gedränge am offenen Brandenburger Tor. Komm mit, DDR, wir gehen nach Deutschland, hat jemand morgens an eine Mauer gesprüht. Aber erst einmal kommen die Abgeordneten der alten Bundesrepublik mit der ersten Lufthansa-Maschine, die nach dem Krieg wieder in Tegel landet. Für den letzten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière, arbeitet damals sein westdeutscher Cousin Thomas de Maizière. Er ist an dem Tag einfach nur erschöpft von der Geschwindigkeit des Einheitsprozesses.
Letztlich war es dann nicht mal ein Jahr vom 9. November bis zum 3. Oktober. Vorherzusehen war das überhaupt nicht.
Auch der Tag selbst ist Geschichte im Zeitraffer. Bei den Besatzungsmächten werden die Fahnen eingeholt, die Westkommandanten verabschieden sich, der Vier-Mächte-Status ist Vergangenheit. Dann macht sich Lothar de Maizière auf dem Weg zur letzten Volkskammersitzung. Das erste frei gewählte Parlament der DDR muss sich mangels Alternativen ausgerechnet in einem SED-Bau treffen.
Das Staatsratsgebäude, das war sozusagen wie das Gebäude des Politbüros und die Inkarnation der Diktatur und der DDR, auch wenn das Gebäude älter ist. Und das war keine fröhliche Stimmung. Jetzt kommt die deutsche Einheit, sondern eine merkwürdige Stimmung. Was machen wir hier?
Das Fernsehen berichtet noch in West und Ost getrennt. Seriös mit Schlips, Hans-Joachim Friedrichs für die Tagesschau und modisch am Puls der Zeit, Axel Kaspar und Bärbel Romanowski für die aktuelle Kamera. Um 18 Uhr gibt es eine Wachablösung der besonderen Art. Ein Soldat in Bundeswehruniform löst den letzten Kameraden in NVA-Kluft ab. Die DDR-Armee ist in dem Moment Geschichte.
Ohne Kapitulation, ohne Krieg. Die Auflösung einer Streitmacht, einer Armee, das war alles einzigartig, wenn man so will. Aber auch das ging halt alles ein bisschen unter in dem großen Gemeinschaftsgefühl.
Dieses Gemeinschaftsgefühl steigert sich gegen Mitternacht vor dem Reichstag. Willy Brandt sagt zum Einigungsprozess:
Ich glaube, es wird rasch gehen. Die Jungen werden einander begegnen. Mindestens so sehr und so gut wie junge Deutsche und Franzosen. Ich glaube, wir brauchen uns da keine großen Sorgen zu machen.
Also Willy Brandt hat große Verdienste um die deutsche Einheit, aber hier hat er geirrt. Die Vorstellung, dass sich alle wieder in den Armen liegen und das gleiche denken und fühlen, das war falsch.
Wer sich die Bilder von damals ansieht, der bekommt allerdings den Eindruck, dass man zumindest einmal ganz nahe dran war am gleichen Denken und Fühlen. Nämlich beim Feiern an diesem 2. und 3. Oktober 1990.
Der Regisseur Andreas Dresen hat dem wiedervereinigten Deutschland viele großartige Filme geschenkt, wie Halbe Treppe oder natürlich Sommer vorm Balkon. Gelernt hat er das Filmemachen noch in der DDR, wo er auch geboren und aufgewachsen ist. Ich habe am frühen Abend mit ihm über 30 Jahre deutsche Einheit und seinen Blick darauf gesprochen. Guten Abend, Herr Dresen.
Hallo, guten Abend, Frau Atterlei.
Wir erreichen Sie beim Rundfunk Berlin-Brandenburg in Potsdam-Babelsberg. Für mich ist das ein ARD-Sender, Ihre Verbindung dürfte aber eine andere sein.
Ja, allerdings dieses Gelände, wo das Sendezentrum jetzt steht, das war früher mal das DEFA-Studio für Spielfilme. Also hier gleich um die Ecke, quasi 50 Meter weiter, stand das Gebäude, wo ich damals bei der DEFA mein Volontariat gemacht habe. Und das muss man sich wirklich vorstellen, das war ein riesiger Filmproduktionsbetrieb, wo 2500 Leute gearbeitet haben bis zur Wende und die gesamte ostdeutsche Filmproduktion hergestellt haben. Und die waren natürlich dann kurz nach dem Mauerfall alle verschwunden und haben sich leider an alle Winde zerstreut, weil das Studio dann verschwunden ist, so wie das ganze Land.
Wenn Sie all die Jahrzehnte zurückblicken, sich erinnern, Mauerfall, Einheitsfeier, wann kam denn der Moment, als Ihnen so richtig bewusst wurde, ja, jetzt ist dieses ganze Land verschwunden?
Naja, das war natürlich eine ganze Spanne, wo man das so nach und nach realisiert hat, so. Aber es gab tatsächlich einen für mich sehr entscheidenden Moment. Das war nicht am 9., sondern am 10. November. Ich habe tatsächlich die Nacht des Mauerfalls verschlafen, obwohl ich direkt daneben gewohnt habe, in Potsdam-Babelsberg im Studentenwohnheim. Und ich bin dann die Nacht danach mit einem Freund nach West-Berlin gefahren über den Grenzübergang Invalidenstraße. Und wir sind auf den am Brandenburger Tor ja sehr breiten Mauerstreifen raufgeklettert. Es gibt ja diese berühmten Bilder, wo die Massen da stehen. Da stand ich auch und das war schon ein sehr besonderer Moment, weil ich zum ersten Mal realisiert habe, dass das Brandenburger Tor ja ein Tor ist, durch das man gehen kann. Für mich war das bis zu dem Zeitpunkt, ich bin Jahrgang 63, ich bin nach dem Mauerbau geboren, war das für mich bis zu dem Zeitpunkt quasi das Ende meiner Welt. Und für mich hat sich in diesem Moment tatsächlich irgendwie alles vom Kopf auf die Füße gedreht. Und das war schon ein Moment, wo ich begriffen habe, jetzt ist nichts mehr so, wie es mal war. Und auf der anderen Seite auch, dass die Welt von Menschen gemacht ist und man sie ändern kann, ja, auch die jetzige.
Sie waren ja mitten im Regiestudium, als die Mauer fiel und ein Jahr später die Einheit gefeiert wurde. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie oft haben Sie sich denn gefragt, was wäre gewesen, wenn, also ohne Einheit?
Ohne Einheit hätte ich wahrscheinlich nach meinem Studium hier im DEFA-Studio angefangen als junger Regisseur. Man kriegte dann eine Festanstellung tatsächlich als Regisseur auf Lebenszeit. Und allerdings hat es meistens ein bisschen gedauert, bis man seinen ersten Film drehen durfte. Also ich hätte mich schon auf ein bisschen Wartezeit einrichten müssen. Und ich weiß auch nicht, in welche Konflikte ich da geraten wäre.
Ja, und wir hätten dann auch nicht so Filme gesehen wie Stilles Land, als wir träumten. Oder natürlich der tolle Streifen Gundermann, der ja gerade erst vorgestern hier im Ersten zu sehen war. Die erzählen ja DDR-Geschichten. Erzählen Sie die, damit DDR-Geschichte nicht vergessen wird?
Ich erzähle sie eigentlich für die Gegenwart, weil DDR-Geschichte ist ja auch kein Museum, in dem man so herumspaziert, sondern man schaut sich das an, um möglichst etwas für heute zu lernen. Und was zum Beispiel so ein Film wie Gundermann betrifft, das ist ja eine sehr vielschichtige Biografie, die sehr viele Brüche hat und sich sehr, ein Mensch, der sich sehr gerieben hat an dem Land, in dem er gelebt hat. Und das ist natürlich auch durchaus interessant, wenn man heute lebt, auch wo man vielleicht aneckt, wo man sich verstrickt in Gesellschaft. Denn Verrat und Opportunismus, das ist ja nun nicht etwas, worauf nur die DDR gepachtet ist. Ja.
Jetzt reden wir ja vor allem über das Leben in der damaligen DDR. Reden wir zu wenig darüber, was dann in den 30 Jahren danach bis heute passierte?
Das wäre auf jeden Fall interessant und spannend, weil viele der Brüche haben natürlich mit der Zeit danach zu tun. Wie ist mit den Biografien der Leute aus der ehemaligen DDR umgegangen worden? Was sind für Gefühle auch nach der Vereinigung aufgekommen? Da gibt's ja auch sehr viel Enttäuschung, sehr viele Brüche, gerade bei der älteren Generation, die so ein bisschen aus dem Leben gefallen ist fast in diesen Jahren und die oft das Gefühl hatten, unsere Leistung wird nicht richtig anerkannt. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch bis heute so, dass die Leute aus der DDR tatsächlich im öffentlichen Leben der Bundesrepublik kaum eine Rolle spielen oder sehr wenig. Die 200 Diplomaten, die unterwegs sind für die Bundesrepublik, da ist kein einziger Ostdeutscher dabei in den Universitäten und Gerichten sieht's leider nicht viel besser aus. Und das ist schon etwas, wo auch eine Frustration sich natürlich einstellt. Wobei man eben auch sagen muss, dass in den Jahren danach natürlich auch für viele trotzdem ein Sprung passiert ist, dass Dinge eingetreten sind, die sie sich sehr gewünscht haben. Ja.
Und spätestens zum Jubiläum wie jetzt, da wird ja von uns Journalistinnen und Journalisten immer die Frage gestellt, ob Ost und West zusammengewachsen sind. Ist das überhaupt die richtige Fragestellung?
Ja, ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, ob die so unbedingt zusammenwachsen sollten. Ja, müssen wir denn, muss denn alles wirklich eins sein und müssen wir auch alle einer Meinung sein? Wir können doch auch unsere Unterschiede pflegen und uns gegenseitig unsere Geschichten zu erzählen. Ein Bayer wird ja auch kein Ostfriese werden und das auch gar nicht wollen. Und ich denke, in unserer Verschiedenheit können wir uns ja gegenseitig auch sehr bereichern und uns die Erfahrungen aus unseren unterschiedlichen Biografien erzählen. Das ist auch etwas, was nach der Vereinigung viel zu wenig und manchmal viel zu indifferent passiert ist. Und insofern ist es eigentlich Zeit, dass wir da ein bisschen genauer hinschauen, genauer erzählen und vor allen Dingen auch, das ist vielleicht das Wichtigste, uns gegenseitig besser zuhören.
Dankeschön, Andreas Dresen in Potsdam-Babelsberg.
Dankeschön nach Hamburg.
Sich Geschichten erzählen, gegenseitig zuhören. Wir gehen nach Dresden zu einer Kollegin und einem Kollegen, die mitten im Leben standen, als die Einheit kam und die sie sehr unterschiedlich erlebten. Patricia Klime, die es im Osten groß geworden, schon vor der Wende in den Westen zog. Und Matthias Koch, der aus dem Westen kommend seiner Leidenschaft im Osten nachgehen wollte. Sie hören sich zu und erzählen uns ihre Geschichte, die mittendrin in Dresden beginnt.
Der Hauptbahnhof Dresden, Start und Ziel vieler Reisen. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung beginnt hier eine Zeitreise, eine Spurensuche. Wir sind Journalisten, mein Kollege Matthias Koch und ich, Patricia Klime. Für uns spielten Bahnhof und Züge, Ankunft und Abfahrt eine wichtige Rolle, gerade im Herbst 89. Ich lebte damals in Dresden und hatte beschlossen, mit meinem Mann die DDR zu verlassen. Am 9. November 89 wurde mittags unsere Ausreise genehmigt. Der Zug Richtung Westen sollte gegen 22 Uhr hier abfahren, in ein neues Leben. Da hörten wir kurz vorher in den Nachrichten Schabowskis berühmten Satz, der die Mauer öffnete.
Und da habe ich meinen Mann noch gefragt, ist es denn eigentlich noch richtig, dass wir jetzt hier losfahren Richtung Westen? Und hat er zu mir gesagt, sicher ist sicher, wir wissen ja nicht, wie lange diese Mauer durchlässig ist.
An dem Tag war ich rund 500 Kilometer von Dresden entfernt in Freiburg. Aber in die DDR bin ich regelmäßig zu Besuch gefahren, der Züge wegen.
Ich habe auch einen Bezug zur Eisenbahn in Dresden. Der ist nicht ganz so dramatisch, eher putzig. Aber der spielt hier in der Nähe in Radebeul bei der Schmalspurbahn.
Denn hier wurden auch für mich Weichen für den weiteren Lebensweg gestellt. 1977 kam ich als Schüler in die DDR wegen des Hobbys Dampflokomotiven. Die gab es in der Bundesrepublik nicht mehr. Die DDR war dafür das gelobte Land. Hier in Radebeul fuhren sie noch. Und ich habe einen Lokführer kennengelernt, den ich in den 80er Jahren jedes Jahr für ein paar Wochen besuchte. Seine Tochter und ihren Mann treffe ich an der Schmalspurbahn. Anfang der 50er Jahre geboren, haben sie einen Großteil ihres Berufslebens zur DDR-Zeit verbracht. Birgit arbeitete in einer Wohnungsgesellschaft. Micha war Jugendtrainer bei Dynamo Dresden. Sie hatten ihr Auskommen, aber der DDR-Alltag wurde in den 80er Jahren immer schwieriger.
Na klar hat man Probleme gehabt. Es gab ja nichts mehr. Nach allen musste man rumlaufen und es war schon ganz schön krass.
Über das Thema Wiedervereinigung konnten sie nur hinter verschlossenen Türen sprechen. Birgit glaubte nicht so recht daran. Mit Micha habe ich damals oft darüber diskutiert.
Wir haben ja das wirklich, wie man so richtig sagt, die unblutige Revolution war bei uns. Und letztendlich hatten wir einen Riesenglück dabei. Das hätte ja ganz anders kommen können. Aber wir sind allen dankbar, die da das mit vorangetrieben haben. Und die uns die Hoffnung gegeben haben, wie du, dass es mal irgendwann sein könnte. Insgesamt, sage ich mal, sind wir wirklich ein Land, wo uns viele beneiden eigentlich von außen. Und da stand man eigentlich, wie Menschen das gar nicht sehen wollen.
Nach nur 2 Jahren im Westen kehrte ich in meine Heimatstadt zurück. Die Geschichte hatte mich überholt. Der Grund meiner Ausreise war hinfällig geworden. 1992 begann der neue Mitteldeutsche Rundfunk mit dem Sendebetrieb. Matthias und ich wurden dort Kollegen. Los ging's in einer umgebauten Brauereigaststätte, Studios, Redaktionen und Schneideräume, vieles improvisiert.
Es war eine sehr, sehr spannende, eine sehr, sehr aufregende Zeit und die Geschichten lagen ja förmlich auf der Straße.
Die Leute waren begeistert, es wurde saniert, es wurde gebaut, gemacht. Jeder hat geguckt von den ehemaligen DDR-Bürgern, was kann ich draus machen?
In dieser Aufbruchstimmung wurde ein Projekt verwirklicht, an das vor 89 kaum jemand geglaubt hatte. Der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Anfangs stand ich diesen Plänen skeptisch gegenüber. Matthias war sofort begeistert. Heute bin ich froh, dass die Kirche Dresden belebt. Beide haben wir oft über den Wiederaufbau berichtet. Zu verdanken ist der dem Engagement vieler, auch dem von Herbert Wagner, Bürgerrechtler, erster Oberbürgermeister der Stadt nach der Wende, Befürworter der deutschen Einheit.
In den letzten 30 Jahren haben im Grunde die meisten, fast alle Menschen gewonnen. Das werden selbst die Genossen sagen heute. In Dresden, in Deutschland, Ost und West hat gewonnen, in Europa. Denn das Zusammenwachsen Deutschlands war ja das größte Abrüstungsprogramm im vergangenen Jahrhundert.
Es war nur ein kurzes Zeitfenster, das vor 30 Jahren die Wiedervereinigung möglich machte. Seitdem hat sich vieles verändert, mit Umbrüchen und Aufbrüchen. Wir hatten einfach das Glück, mittendrin zu sein.
Machen wir noch einen Zeitsprung, diesmal 17 Jahre zurück. Da hieß der Kanzler in Deutschland noch Gerhard Schröder. Ich sage das, um zu veranschaulichen, wie lang diese Zeitspanne ist. 17 Jahre. So lange tobte im Sudan ein Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten und Hunderttausenden Geflüchteten. Morgen nun soll offiziell Frieden geschlossen werden zwischen den Kriegsparteien, regierungstreuen Truppen und aufständischen nicht-arabischen Stämmen in der Provinz. Genau von dort berichtet unser Kollege Daniel Hechler aus der Region Darfur in der Nähe der Stadt Al-Fashir. Über Menschen, die vorsichtig von einer Zukunft träumen, die wieder so sein soll, wie die Vergangenheit vor langer Zeit einmal war.
Es waren glückliche Jahre, die Alamin mit seiner Familie in Funo verbrachte. Sie lebten in dieser Hütte, hatten Vieh, waren gut versorgt. Nie wird er den Freitag im Jahr 2003 vergessen, als sie all das verloren. Janjaweed-Milizen fielen in ihr Dorf ein, der damals 12-Jährige, war mit den Rindern in den Bergen. Wir erfuhren, dass das ganze Dorf abgebrannt ist, Bewohner vergewaltigt und getötet wurden. Es war ein furchtbarer Tag für mich. Ihre Mission führt zu einem Völkermord. Schwer bewaffnete Reiter der Janjaweed. Im Auftrag von Machthaber al-Bashir schlagen sie in Darfur den Aufstand nicht-arabischer Stämme gegen das Regime blutig nieder. Sie setzen hunderte Dörfer in Brand, plündern, töten. Mehr als 300.000 Menschen kommen ums Leben, 2,5 Millionen müssen fliehen. Sie konnten deinen Vater vor deinen Augen töten, eine Familienangehörige vergewaltigen. Deshalb sind wir geflohen in ein Flüchtlingscamp. Verödete Landstriche und verlassene Dörfer zeugen noch heute von den Kriegsverbrechen der vergangenen 17 Jahre. Bis zuletzt verbreiteten die regierungsnahen Milizen in Darfur immer wieder Angst und Schrecken. Auch wenn die neue Regierung in Khartoum Versöhnung und Frieden verspricht. Bislang trauen sich nur die wenigsten zurück in ihre Dörfer. Zehntausende harren in Flüchtlingscamps wie diesem bei Al-Fashir aus. Ohne Job, ohne Perspektive. Benzin und Strom sind Mangelware, Nahrungsmittel für viele kaum erschwinglich. Alles hier ist teuer und viele Lebensmittel sind nicht zu bekommen. Selbst Trinkwasser ist teuer geworden. Brot gibt es überhaupt nicht mehr. Große Hoffnungen ruhen auf dem Friedensabkommen, das Regierung und einige Rebellengruppen nun geschlossen haben. Flüchtlinge wie Alamin dürfen zurück in ihre Dörfer. Die Verbrechen der Vergangenheit sollen aufgeklärt werden, die Provinzen mehr Macht und Geld erhalten. Wir hoffen, dass unsere wichtigsten Forderungen auch erfüllt werden. Sicherheit, Entschädigung, eine Existenzgrundlage. Wir Flüchtlinge wollen vor allem Frieden. Ein Leben ohne Angst und Leid, eine bessere Perspektive auch für seinen Sohn. Darauf hofft Alamin, so wie Millionen andere auch im Sudan. Zweifel aber bleiben, nach all den Jahren Krieg.
Hallo. Die EU hat sich auf Sanktionen gegen Belarus nach der mutmaßlich gefälschten Präsidentenwahl verständigt. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Linda Zervakis.
Betroffen von den Strafmaßnahmen sind 40 hochrangige belarussische Funktionäre. Sie dürfen nicht mehr in die EU einreisen und ihre Konten hier werden gesperrt. Die EU macht sie für Wahlmanipulationen und für Gewalt gegen Demonstranten verantwortlich. Die Einigung wurde beim Gipfel in der vorigen Nacht möglich, nachdem Zypern seine Blockade aufgegeben hatte. Im Gegenzug für Unterstützung im Streit mit der Türkei. Im Bundestagsuntersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut hat Verkehrsminister Scheuer den Vorwürfen der Betreiberfirmen widersprochen. Seiner Erinnerung nach habe es kein Angebot gegeben, mit dem Vertragsabschluss bis zum Urteil des EuGH zu warten. Scheuers Befragung zog sich bis zum frühen Morgen hin. Um die Widersprüche aufzuklären, will die Opposition ihn noch einmal vernehmen, in einer Art Kreuzverhör zusammen mit den Betreibern. Beim Civis Medienpreis hat der Kurzfilm Mazel Tov Cocktail von AKD Kajet den Top Award gewonnen. Der von SWR und Arte koproduzierte Film erzählt die Geschichte von Dima, Sohn russischer Einwanderer und Jude, der mit Vorurteilen und Wut zu kämpfen hat. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, von Regisseurin Caroline Link, erhielt den Cinema Award. Mit dem Civis-Preis für Migration, Integration und kulturelle Vielfalt werden Programmleistungen im Radio, Fernsehen und Internet geehrt.
Es geht dieser Tage Schlag auf Schlag. Mit mehr als 2600 Neuinfektionen hat die Zahl der Menschen, die sich binnen eines Tages in Deutschland mit Corona infiziert haben, den Höchststand seit Ende April erreicht. Bei unseren Nachbarn sieht es oft noch schlimmer aus. Es gibt bereits wieder zig Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. Und erst heute hat das Robert-Koch-Institut weitere Provinzen in den Niederlanden, Schottland und Nordengland zu Risikogebieten erklärt. In einigen Bundesländern beginnen heute die Herbstferien und damit rein theoretisch die Möglichkeit, das Weite zu suchen. Doch Reisen in andere Länder fallen so schnell ins Wasser wie die Herbstblätter von den Bäumen. Katharina von Tschurtschenthaler berichtet.
Palmen, Pool, perfektes Wetter. Davon träumen sie. Aber in die Ferne schweifen Mandy und Dima Marco aus Hamburg nur am Rechner. Denn mit beiden Töchtern ab in den Urlaub auf eine griechische Insel, das gibt ihnen dann doch ein mulmiges Gefühl.
Ja, was passiert, wenn man dort ist? Was überlegt sich die Regierung als nächstes? Kommt eine Reisewarnung dann doch für das Land, wenn man dort ist? Man kommt nach Hause, muss in Quarantäne, die Kinder können nicht in die Schule, also halt alles solche Sachen. Sowas, was man eigentlich nicht haben möchte.
So wie Familie Marco zögern wohl viele. Hamburger Flughafen, laut Betreiber fliegen 75% weniger Urlauber in die Herbstferien. Die Abflughalle so trist wie das Wetter vor dem Terminal. Nur die Anzeigetafel verspricht Strand und Sonne, allerdings im Risikogebiet. Einigen Reisenden, die heute auf die Kanaren gestartet sind, macht das keine Sorgen.
Wir kommen von der Insel Sylt. Wir wohnen da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so voll wie diese Insel ist,
ja,
da sind wir froh, dass wir
das
mal,
sicherer auf Lanzarote,
dass wir mal ein bisschen in ein sicheres Gebiet fahren können.
Durch die ganzen Vorgaben der Bundesregierung ist die Tourismusbranche eh schon ziemlich am Ende. Und wir wollen auf jeden Fall ein bisschen was dazu beitragen, dass die Fluglinien weiter bestehen. Sonst haben wir nächstes Jahr wahrscheinlich gar keine Chance mehr, irgendwo hinzukommen.
Für ihren Urlaub nehmen sie sogar Quarantäne in Kauf. Konnte man sich bislang nämlich durch einen negativen Corona-Test bei der Einreise quasi freitesten, gilt ab Mitte Oktober eine Quarantäne von mindestens 5 Tagen, wenn man aus einem Risikogebiet zurückkommt. Vertreter der Reisebranche kritisieren das heftig.
Wir glauben, dass man ähnliche Effekte auch mit Testen erreichen kann. Gerade jetzt mit den Schnelltests, die ja nach 10 bis 15 Minuten Ergebnisse zeigen, kann man viel auch erreichen. Hier spielt die Verhältnismäßigkeit eine große Rolle.
Zeitgleich mit den neuen Quarantäneregeln soll es diese Aussteigekarten nur noch digital geben. Jeder Rückkehrer aus einem Risikogebiet muss sie seit Ende August auch hier in Frankfurt ausfüllen. Und seit neuestem kontrolliert sie die Bundespolizei.
Dabei kontrollieren wir auch die Aussteigekarten anhand des Passes oder des mitgeführten Ausweises stichprobenartig auf Richtigkeit. Anschließend stellen auch wir die Karten dem entsprechenden Gesundheitsamt zur Verfügung.
Familie Marco wird wohl keine Aussteigekarten ausfüllen müssen.
Die Koffer werden gepackt, aber wahrscheinlich wird es wirklich dabei bleiben, dass wir in Deutschland
spontan
hier einfach ein bisschen rumfahren. Worauf wir natürlich mehr Lust hätten, ist ein bisschen Sonne. Und Strand und Baden, aber
auf die große Unsicherheit wollen sie verzichten.
Ja, und nach den irdischen Faktoren, die das Reisen einschränken, wie etwa ein Virus, hat Claudia Kleinert jetzt auch noch himmlische.
Ja, Pina, es schüttet nämlich zum Teil wie aus Eimern auf der Alpensüdseite, also zum Beispiel im Piemont, aber auch im Wallis und Tessin. Und es gibt im Moment Föhnsturm, wobei der wird dann morgen schon wieder vorbei sein. Das heißt aber auch, dass es ganz schön kräftige Böen gibt, Orkanböen, vor allem auf den Bergen 150 bis 190 Kilometer pro Stunde, selbst in den Tälern 80 bis 120 Kilometern pro Stunde. Und bis ins Alpenvorland reicht das Ganze, das heißt auch in der Nacht kann es im südlichen Alpenvorland bei uns, also Bodensee, dann rüber bis in den Süden Bayerns, Sturmböen geben. Ähnlich sieht das dann noch mal bis nach Norditalien aus. Wirklich katastrophal sind im Moment die Regenmengen, die im Süden fallen. Das heißt vor allen Dingen Tessin in der Schweiz und auch Wallis. In Gondo beispielsweise, liegt auf 1400 Metern, sind seit gestern Abend, also Mitternacht, 240 Liter pro Quadratmeter gefallen. Das kann bis morgen noch mehr werden. Da sind bis morgen Abend insgesamt am Wochenende jetzt über 500 Liter pro Quadratmeter möglich. Das Ganze reicht dann rüber bis nach Österreich, bis nach Norditalien. Und da sind es oft 100 bis 200 Liter pro Quadratmeter. Da kann es wirklich zu erheblichen Überschwemmungen kommen und natürlich auch zu Schlammabgängen, Lawinenabgängen. Jetzt bei uns eher doch entspannteres Wetter, denn es kommt zwar Regen herein und der Sturm am Alpenrand, der bleibt auch erst einmal noch, dieser Föhnsturm. Die Wolken mit Regen, die ziehen dann morgen im Laufe des Tages weiter nach Nordosten. Der Föhn am Alpenrand bricht mit Durchgang der Front zusammen, verlagert sich dann Richtung Berchtesgadener Land und Chiemgau. Nach Nordosten am längsten sonnig. Von Westen gibt es dann auch wieder ein paar Auflockerungen über der Mitte, einzelne Schauer und Gewitter. Mit dem Föhn am Alpenrand 15 bis 18 Grad morgen früh, sonst meist 10 bis 14. Am Nachmittag am wärmsten im Nordosten mit bis zu 26 Grad. Nach Westen hin und im Dauerregen deutlich kühler. Die nächsten Tage bringen am Sonntag vor allem Regen im Westen, am Montag Schauer über der Mitte. Die können dann auch wieder etwas kräftiger ausfallen.
Dankeschön, Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Hier im Ersten folgt ein Polizeiruf 110 mit dem tollen Schauspieler Matthias Brandt. Morgen, am Tag der Deutschen Einheit, erwartet Sie Helge Fuß zu den Tagesthemen. Dann um 23.15 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag. Tschüss.